1992. Ein Mythos wird geboren. Na Bravo. Der Podcast zu den Bravo-Hits auf meinmusikpodcast.de.
Viel Spaß auf der Reise
mit Jenny Wu und Andreas Thies.
Im März 1994 wurde vom Deutschen Bundestag die Pflegeversicherung beschlossen. Die ist dann 1995 in Kraft getreten. Gerhard Schröder erhielt mit seiner SPD die absolute Mehrheit bei den Landtagswahlen in Niedersachsen. Und Schindlers Liste wurde mit 7 Oscars ausgezeichnet. Jenny ging zu dem Zeitpunkt in die 2. Klasse. Und ich habe schon mit jeder Faser meines Körpers die Wahl von Chemie als 2. Leistungskurs bereut. Außerdem erschien die Bravo Hit 6. Herzlich willkommen zu einer Bravo, unserem kleinen, aber feinen Podcast zur Geschichte der Bravo Hits. Hallo Jenny.
Oh, hallo Andreas. Man erfährt so viel über dich.
Ja, ich habe das schon mal im anderen Podcast erzählt. Ich hatte Chemie und Erdkunde als LKs und habe das wirklich ab der 11.2 wirklich bereut, dass ich Chemie als LK genommen habe. Ich bin überredet worden von meinem Chemielehrer, aber der hat mich dazu überredet. Ich wollte eigentlich Englisch Erdkunde nehmen und ich wäre einfach so durchgecruised bis zum Abi. Das wäre Reisegeschwindigkeit gewesen. Mit einer 3,2 hätte ich mein Abi gemacht, alles in Ordnung gewesen, aber so habe ich dann Chemie im Leistungskurs gehabt und habe mich gequält bis zur 13.
Was aus dir hätte werden können.
Was aus mir hätte.
Du müsstest jetzt nicht diesen Unsinns-Podcast machen.
Genau. Was aus mir hätte werden können. Aus mir hätte ein Wissenschaftler werden können oder ein Nobelpreisträger. Nee. Das war ein absoluter Fehler. Auf jeden Fall, wir sind im Jahr 1994 und wir haben die Bravo Hits 6 vor uns. Und wir sind schon relativ weit gekommen. 1994, gerade eben gesagt, du warst in der 2. Klasse, ja?
Ja, 2. oder 3., bin mir nicht sicher, aber noch gar nicht so richtig an Musik rangeführt worden, es sei denn über, das erzählte ich ja schon mal, im Hort, Meat Loaf, das fing so an, dass man dann Musik hörte und nachstellte und Videos nachstellte, aber immer noch taufrisch.
Ja, ich würde gerne mit dir noch einmal über ein Feedback sprechen, was wir letzte Woche bekommen haben oder beziehungsweise zu unserem letzten Podcast. Erstens, das war wirklich Alex Christensen, der das eingesprochen hat. Das nochmal zur Klarheit und wir versuchen jetzt auch Hathaway dann an Draht zu bekommen, oder?
Ja, gab es da Zweifel?
Da gab es Zweifel. Mir wurde mehrfach das Feedback gespiegelt hier, Andreas, ist das wirklich gewesen?
Das habe ich eingesprochen.
das zweite Feedback, was wir bekommen haben, darüber wollen wir gerade noch einmal ganz kurz sprechen. Das kam auf Twitter vom Andi, der sagte, ich fand die Art und Weise, wie ihr über eure Erinnerungen gesprochen habt, gut. Ich kann leider überhaupt nichts, klar, die eine oder andere Ausnahme, wirklich nichts mit den Titeln anfangen. Hat wohl damit zu tun, dass ich mich Anfang der 90er von den Charts entfernte. Da wollte ich noch einmal gerade drauf eingehen, weil auch ich habe mich Mitte der 90er, Ende der 90er von den Charts entfernt und höre seitdem was anderes. Aber ich bin hoffnungslos nostalgisch. Es ist nicht so, dass ich mir abends mal denke, ach, jetzt legst du dir mal wieder die Greatest Hits von Ace of Base auf. Oder Mensch, die B-Seiten-CD, die damals Hathaway rausgebracht hat, die kannst du dir mal anhören, bevor er kommerziell wurde oder so. Das natürlich nicht. Aber ich bin hoffnungslos nostalgisch. Ist es bei dir ähnlich?
Absolut, ja. Wobei ich nicht ausschließen kann, dass ich in schwachen Momenten auch mal eine Hathaway auflege wieder. Aber das ist tatsächlich durch den Podcast bedingt, dass die Sachen wiederkommen. Aber man guckt ja jetzt auch mit einem gewissen Abstand drauf und einiges, was einem vielleicht früher peinlich gewesen wäre oder auch zu Jugendzeiten nicht unbedingt zugegeben hätte, kann man jetzt ruhig mal zugeben.
Ich stehe ja komplett drüber jetzt. Also erstens stehe ich komplett dazu, dass ich auf 3 Pur-Konzerten war. Ich stehe komplett dazu, dass ich manche Sachen von damals und manche Songs von damals wirklich nach wie vor toll finde. Aber es ist nicht so, dass ich ja jetzt sage, Mensch, das muss ich jetzt alles nochmal hören. Aber wie gesagt, ich bin ein großer Nostalgiker und ich erlebe gerade so diese Zeit meiner Oberstufenzeit und so weiter wieder. Und das ist etwas, ich habe jetzt auch zum Beispiel das Abi-Jubiläum unseres Jahrgangs mit organisiert, beziehungsweise bin dabei und das ist etwas, wo ich dann mit einem freudigen Lächeln zurückschaue.
Geht mir auch so. Also keine Abi-Feier, aber ich habe Feedback von Freunden und Freundinnen bekommen und du ja sicherlich auch. Ja. Die sagten, bei einigen Sachen beim Wieder-Nachhören ist man wieder dran hängen geblieben und findet die so schön, die ja überhaupt nicht mehr im Radio gespielt werden oder die ja nirgends mehr stattfinden. Da kommt man ja gar nicht mehr drauf, es sei denn, man stolpert in so einen seltsamen YouTube-Algorithmus, in dem wir uns ja jetzt befinden wohl. Dann taucht das immer mal wieder auf, aber eine Freundin sagte auch jetzt zuletzt Hello, was du ja als Best-of aller Bravo-Ausgaben gewählt hast, das sei ihre große Wiederentdeckung.
Ja, vielleicht kann der eine oder die andere da eine Wiederentdeckung machen und dann haben wir schon guten Dienst geleistet, möchte ich sagen.
Ja.
Wir haben auch viel Feedback damals bekommen über unsere Besprechung der Bravo Autos 1992 und das wollen wir jetzt zu einer kleinen Tradition werden lassen, weil die Bravo Autos werden eigentlich bis heute noch vergeben und da müssen wir dann jedes Jahr ran in der ersten CD jeweils des Jahres. Und wir wollen heute mal auf die Bravo Hits 93 zurückkommen, weil wir, nämlich die Bravo Hits 6 ist im März 1994 veröffentlicht worden. Und da haben wir im Bravo, in den ersten Bravo Ausgaben die Bravo Autos 93 vergeben. Und wenn wir auf die Bravo Autos draufschauen, dann erleben wir auch wieder so ein Muster. Wir haben über die in den Ausgaben schon gesprochen, wenn sie auf den Titelseiten drauf waren. Zum Beispiel Schauspieler. Tom Cruise hat damals den goldenen Otto gewonnen vor Kevin Costner und das ist die erste Überraschung, Jean-Claude Van Damme.
Ja.
Jean-Claude Van Damme.
Wieso überrascht dich das?
Das überrascht mich ein bisschen. Vor allen Dingen, weil er war damals ein Kampfsportler und hat damals Filme gemacht. Und ich sage mal so, wenn wir die schlechtesten gealterten Filme hätten, dann wäre Jean-Claude Van Damme relativ häufig mit dabei.
Ja, ganz sicher. Ja.
Auf Platz 3 damals, auf Platz 6 unter anderem Charlie Sheen, der damals Hot Shots 2 gedreht hat, oder Mel Gibson auf Platz 7, Patrick Swayze, Gott hab ihn selig, auf Platz 8, Eddie Murphy auf 9 und Harrison Ford auf Platz 10. Enttäuschendster Schauspieler 1993 war auch Patrick Swayze vor Hulk Hogan und Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme hat den Bronze-Otto gewonnen und ist Dritter geworden in der Kategorie enttäuschendster Schauspieler. Kann man auch mal machen.
Ja, aber das ergibt dann wieder Sinn. Jetzt ist der Kreis wieder rund.
Ja, Jean-Claude Van Damme ist auch Dritter geworden in der Kategorie bestaussehender Schauspieler 1993 hinter Tom Cruise und Kevin Costner. Ist Tom Cruise ein wirklich sehr gut aussehender Mann? Was denkst du? Was sagst du? Würdest du ihn auch als gut aussehend bezeichnen?
Den Satz hättest du ruhig aussprechen können. Gib mir vielleicht auch nur zum Bauchnabel.
Wahrscheinlich.
Noch nie, aber auch unsympathisch. Und bei mir funktioniert es nicht über die Optik, sondern über was im Kopf ist und wie sich jemand gibt. Und da ist Tom Cruise leider nicht so ganz oben bei.
Ja. Bester Film des Jahres wurde Jurassic Park gewählt, vor Bodyguard und Die Firma und Hot Shots 2 auf Platz 4. Ich sage bis heute, Hot Shots 2 ist ein Kunstwerk.
Und ja, kann man jeden zweiten Sonntag gucken.
Und bester Actionfilm des Jahres ist Cliffhanger geworden, vor Last Action Hero und Jurassic Park. Und Auf der Flucht ist auf Platz 4 gekommen. Auf der Flucht habe ich letztens noch mal gerade gesehen. Der ist sehr, sehr gut nach wie vor. Hast du eine schöne Kategorie aus den Bravo Autos?
Es gibt ja vor allem wieder, das sind so die Nischenkategorien, bestaussehende Band, bestaussehender Sänger. Und da sind einige Überraschungen bei. Bestaussehende Band, Take That auf Platz 1 ist vertretbar. Ace of Base auf Platz 2, ja. Zwei nicht sehr nett aussehende Männer und zwei durchaus attraktive Schwestern. Wobei ich immer dachte, Ace of Base, auf all ihren Bildern, also auch in der Bravo und auf dem Poster, gucken die so grimmig. Bis auf Jenny, die dunkelhaarige Sängerin, die guckt meist sehr nett.
Ja, also ich fand jetzt auch nicht, dass sie unbedingt die allergrößten Schönheiten waren, besonders die beiden Jungs jetzt, also der eine jetzt schon, aber der andere, es war ja so ein bisschen das ABBA der 90er, ne? Also sie wurden ja schon so ein bisschen als die Nachfolger von ABBA genannt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie so, naja, so ausgesucht worden sind damals, aber du hast recht, die haben schon immer sehr grimmig geschaut, wobei das gar nicht so zu diesem luftig leichten Pop passte.
Gar nicht und auch sehr oft in Schwarz gekleidet, passte auch gar nicht zur Musik.
Ja.
Aber viel, viel überraschender und fast schon erschütternder bei den bestaussehenden Bands, die Prinzen auf Platz 9 vor Depeche Mode auf Platz 10. Wie geht das? Wer wählt das?
Mitte der 90er ist vielleicht ein anderes Schönheitsideal gewesen. Wir haben darüber schon 1993 gesprochen, dass die Prinzen vor Depeche Mode landeten. Aber hier habe ich noch die Entschuldigung, dass Depeche Mode, wir haben schon darüber gesprochen, damals in der Drogenphase von Dave Gahan waren und sich so ein bisschen das Image gewandelt hat. Und die Prinzen halt damals mit dem Song Alles nur geklaut, ja vielleicht so ein bisschen, also vielleicht ein bisschen das sauberere Image hatten. Aber bei mir hat sich da eingebrannt, dass Soul Asylum vor East 17 und New Kids on the Block war, bei den bestaussehendsten Band.
Ne? Und die Four Non Blondes, was auch eher Special Interest ist.
Ja. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass bei der besten Show Take That auf Platz 1 gelandet ist. Platz 2 Four Non Blondes, Platz 3 Ace of Base und Platz 9 pur wieder vor Depeche Mode.
Wieder vor. Und die Pet Shop Boys spielen auch eine Rolle in dieser besten Show-Kategorie auf Platz 7.
Ja.
Auch erstaunlich, die hatten wir jetzt auch noch gar nicht so. Aber pur nur auf Platz 9, sagst du, oder pur, sogar auf Platz 9 geschafft?
Pur vor Depeche Mode finde ich in Ordnung.
Das ist absolut. Wow, das ist ein Satz, der für sich stehen wird.
Abenteuerland, größer Zeichen, never let me down again.
Wir haben einmal drüber, über das Depeche Mode Konzert auf der Trabrennbahn in Hamburg-Bahrenfeld gesprochen, wo Dave Gahan irgendwann einfach nur oberkörperfrei im Regen getanzt hat. Ja. Und da findest du also jede Pur-Show besser.
Aber ab jetzt sage ich einfach gar nichts mehr.
Gut. Ich lockere das Ganze auf.
Ja.
Und geht zu den enttäuschendsten Bands über.
Ja.
Da ist New Kids on the Block auf Platz 1, ist keine große Überraschung, Take That schon. Und Roxette auf Platz 3, warum enttäuschend?
Keine Ahnung. Vor allen Dingen, das doppelt sich so häufig. Aber Platz 5 ist in Ordnung.
Platz 5, absolut sinnvolle Wahl. Blue System, die Band von Deepish Mode, von Dieter Bohlen. Die Zweitbesetzung von Deepish Mode, Blue System, ja. Auf Platz 5 und auf Platz 10 dann wieder die Prinzen. Und ich finde, die Prinzen als enttäuschendste Band in der Kategorie, aber bestaussehende Band, das finde ich, sollten die irgendwann mal, wenn sie wieder ihr Comeback haben oder mal wieder auftreten, sagen, dass diese beiden Kategorien einfach also für die Band stehen.
Wir sind gut aussehend, aber enttäuschend. Okay. Bei den TV-Moderatoren hat übrigens Christiane Backer gesiegt vor Linda de Mol und Thomas Gottschalk auf Platz 3. Auf Platz 4 Ray Cokes, auf Platz 5 Harald Schmidt, auf Platz 6 Günther Jauch und auf Platz 7 Gundis Zambo und auf Platz 8 Jochen Bendel. Das waren damals Tele5. Reinhard Fendrich auf 9 und 10 Wolfgang Lippert. Auch nicht schlecht.
Das war, ja genau, das war die Zeit. Spielshows, diese Game-Shows auf Tele5. Aber Gundis Zambo, was hat die noch moderiert?
Die hat auf Tele5 eine Sendung moderiert. Das werde ich, während du eine weitere Kategorie vorliest, muss ich das jetzt nochmal gerade recherchieren, was sie gemacht hat.
Eigentlich brauche ich deine Konzentration, weil wir auf die bestaussehenden Sänger gehen.
Bim Bambino hat sie übrigens moderiert auf Tele5.
Ja.
Damals.
Ja. Das sagt einem noch was. Ja.
Bestaussehender Sänger.
Michael Jackson auf Platz 1. Und das war schon, muss man dazu sagen, die Zeit, wo da einiges gemacht wurde im Gesicht.
Ja, aber das war auch die Zeit seines absolut größten Erfolges. Ich meine, Anfang, Mitte der 90er mit Dangerous, mit Bad, also die hat er Ende der 80er noch rausgebracht. Er war ja damals im Zenit seiner Popularität dann auch.
Ja, und auch nicht, das darf ich an dieser Stelle sagen, nicht unerotisch, nicht unsexy. Diese Videos, dieses Tanzen, also ich kann mich an dieses Smooth Criminal Video erinnern, wie er da so ein Penny in die Jukebox wirft und dann anfängt zu tanzen mit Hut runter und so und dann auf diese Bühne geht. Das ist so hochgradig sexy.
Ja.
Oh, das war eine lange Pause.
Ich hab zu Michael Jackson nie so richtig Bezug gehabt. Ich mochte die Bad mochte ich sehr gerne, die Platte. Die Dangerous mochte ich auch ganz gerne. Aber so zu ihm hatte ich nie so. Er war für mich komplett weit entfernt. Der Mann war so in seinem eigenen Universum, dass ich ihn als Person gar nicht so richtig gegriffen habe, sondern nur die Kunst, die er gemacht hat.
Ja, vielleicht auch besser so, wenn man, nach neuesten Erkenntnissen ist es vielleicht ganz gut, dann doch sich nicht weiter mit der Person Michael Jackson beschäftigt zu haben.
Ja.
Aber doch, es war, der hat eine ganz große Faszination ausgeübt.
Ja, und er war vor David Hasselhoff, Platz 1 bei den bestaussehendsten Sängern. Und Platz 3?
Andreas Elsholz, Wahnsinn.
Wer sich nicht mehr an Andreas Elsholz erinnert, der war in Gute Zeiten, Schlechte Zeiten ganz zu Anfang mit dabei. War er, ne? Ja, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ja. Und hat dann auch Singles rausgebracht, war ein Sänger.
Ja, zum Beispiel Summertime.
Ich kann mich an keine Single von Andreas Elsholz erinnern, von daher.
Da hat mich YouTube leider letztens zu hingetrieben. Und ich bin also mit einer Mischung aus Verwirrung und Faszination vor diesem Video hängen geblieben.
Ja, auf Platz 7 übrigens Dieter Bohlen bei den bestaussehendsten Sängern. Ich möchte noch auf eine Kategorie und das aus reinem Eigennutz zu sprechen kommen. Das ist nämlich die Sportler und Sportlerin des Jahres. Oder Bravo Otto für Sportler und Sportlerinnen, weil das war eine fast komplette Tenniskategorie. Bei den Sportlern Mark Kevin Göllner vor Michael Stich und auf Platz 3 dann Michael Schumacher. Bei den Sportlerinnen Franziska van Almsick vor Steffi Graf und Anke Huber. Schönste Sportlerin des Jahres Franziska van Almsick vor Gabriela Sabatini, vor Anke Huber und Heike Enkel. Auf Platz 5 Steffi Graf, auf Platz 6 Merlin Otte, Sprinterin damals. Schlechteste Mannschaft, FC Bayern München. Vor FC Schalke 04.
Ach, das hat irgendwie mit der Zeit ja auch an Humor gewonnen.
Ja, absolut, absolut. Und bei den Sportlern, wie gesagt, Marc-Kevin Göllner. Und Marc-Kevin Göllner hatte 1993 sein bestes Jahr. Das nochmal gerade zur der Komplettheit halber. Marc-Kevin Göllner hat ein paar Tennisturniere gewonnen im Jahr 1993, trug seine Mütze verkehrt herum, quasi als erster Tennisspieler, und hat Ende 1993 dann auch noch mit dem deutschen Davis-Cup-Team den Davis-Cup gewonnen.
Ja, ich bin mir fast sicher, dass Marc-Kevin Göllner in den letzten 15 Jahren nirgends erwähnt wurde und wir jetzt diesen Namen nochmal ausgegraben haben.
Ja, also er wird nur in Fachkreisen noch erwähnt zwischendurch.
Ach gut, da bist du näher dran.
Da bin ich ein bisschen näher dran. Ich habe ihn schon häufiger noch gehört bzw. gesehen in den letzten 15 Jahren, aber er ist vielleicht auch so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Gerade noch eins, weil es schöne Tradition ist, Wrestler. Wieder Bret Hart auf Platz 1. Wieder vor Hulk Hogan, dieses Mal auf Platz 3 Lex Luger und auf Platz 4 der Undertaker.
Ja.
Ich möchte einmal noch gerade sagen, man musste ja damals Postkarten schicken und so und dort überall die Kategorien dann vergeben. Es gab, was es zu gewinnen gab. Es gab eine HiFi-Anlage für die Otto-Wahl der Bands, eine Sony-Handycam gab es für den Sänger und einen Videorekorder gab es für den besten Film oder für die Gewinner des besten Films. Das war die Otto-Wahl 1993.
Ach, niedlich, oder?
Ist fantastisch.
Ja.
Franziska van Almsick war die große Siegerin bei den Sportlerinnen. Christiane Backer bei den TV-Moderatoren. Ja, das waren die Bravo Ottos 1993. Und gleich werden wir mal über die CDs sprechen. CD 1 und 2 von den Bravo Hits 6, die am 4. März 1994 veröffentlicht worden ist. Und da gab es ein paar Kracher drauf. Unter anderem mit Ace of Base, aber auch Katzklo von Helge Schneider. Das gleich hier bei meinmusikpodcast.de und Na Bravo. Na Bravo, hier auf meinmusikpodcast.de und wir stellen euch wie immer die CDs 1 und 2 jeweils vor. Und ich stelle jetzt die CD 1 vor. Es ist wieder so ein bisschen unterteilt in eine Dance und in eine Universal CD, wobei das bei diesem Fall, in diesem Fall nicht genannt worden ist. Das hatten wir ja nochmal bei der Bravo Hits 5. Aber Bravo Hits 6 fängt mit Ace of Base The Sign an. The Sign von Ace of Base. Und ich habe gedacht damals, oder ich habe gedacht bei der Vorbereitung, ja, The Sign war ein toller Song, beziehungsweise war ein erfolgreicher Song. Wie erfolgreich der war, damit habe ich nicht gerechnet. All That She Wants war ja 40 Wochen in den Charts und dreimal goldene Schallplatte geholt, auf Platz 1 in Deutschland. Aber auch The Sign war ein unglaublich erfolgreicher Song. 29 Wochen in den deutschen Charts, auf Platz 1 natürlich gewesen. Auf Platz 3 in Österreich, 18 Wochen dort in den Charts gewesen. In der Schweiz auf Platz 4, 26 Wochen in den Charts gewesen. Auf Platz 1 in den US-Charts, 41 Wochen dort vertreten. Auch insgesamt 6 Wochen und nicht in aufeinanderfolgenden Wochen, sondern immer mal zwischendurch auf Platz 1 in den amerikanischen Billboard-Charts. Und auf Platz 2 zum Beispiel in Schweden, wo natürlich dann auch Ace of Base herkommen. Wo sie nicht überzeugen konnten mit diesem Song, das war Island, 28 nur.
Was mich tatsächlich überrascht, ist, dass sie in den USA auch so erfolgreich waren. Ich hatte die eher als europäisches Phänomen verbucht.
Dieser Song, The Sign, 14 Wochen auf Platz 1 der Billboard Pop Song Radio Airplay Charts, also was in den Radios gespielt wird. Nie hat ein anderer Song 14 Wochen die Nummer 1 dieser Charts besetzt.
Uff, ja.
Das ist ein übererfolgreicher Song. Das ist, und damit habe ich nicht gerechnet, als ich mich darauf vorbereitet habe, dass dieser Song wirklich so erfolgreich war. Den kennt natürlich jeder noch, aber das war.
Ja, All That She Wants ist der einem als erstes einfällt, wenn man an Ace of Base denkt, oder? Gibt's dir auch so?
Ja. Ja, absolut, absolut. Aber The Sign ist halt der zweiterfolgreichste Song. Sie haben sonst keinen mehr so erfolgreichen Song gehabt wie diese beiden Songs, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass The Sign wirklich so erfolgreich war. Und The Sign wurde nicht auf einer neuen Platte veröffentlicht, sondern nochmal auf der Happy Nation, da wo auch All That She Wants drauf ist, wurde es nochmal wieder veröffentlicht und dann nochmal in den USA. Und damit haben sie nochmal einen richtig, richtig großen Reibach damals gemacht. Und es ist, hat auch diverse Chartplatzierungen in so ultimativen Charts gebracht. Also Rolling Stone zum Beispiel in den USA auf Platz 42 der 50 Best Songs of the 90s gewesen. Idolator in den USA, 50 Best Pop Singles of 1994. Bruce Pollock hat es reingebracht in seine 7500 Most Important Songs of 1944 to 2000. Auf Platz 12 in den Best 90s Pop Songs von Stacker. Und so weiter und so weiter. Also dieser Song auf der 1, der Bravo Hit 6, ein ganz, ganz wichtiger Song und ein obererfolgreicher Song. Auf der 2 ist, und den haben wir schon mal gehabt, Marky Mark mit Prince Idol Joe featuring Marky Mark, Happy People. Und das hören wir auch nochmal. Das war Prince Idol Joe featuring Marky Mark. 1993 aufgenommen worden. Prince Idol Joe heißt eigentlich Joe Paquette. Lebt auch schon nicht mehr. Ist 2001 gestorben in Arizona, in Phoenix. Und 1993 hat er das mit Marky Mark, dieses Album aufgenommen. Live in the Streets. Und weißt du, von wem das produziert wurde?
Oh, nein.
Alex Christensen.
Das ist nicht dein Ernst. Immer wenn man denkt, man hat noch Zeit, bis er genannt wird, oder vielleicht ist er diesmal nicht dabei, kommt der um die Ecke geschossen.
Ja. Grüße.
Grüße. Bei Marky Mark.
Ja.
Das ist wirklich überraschend.
Damit habe ich auch nicht gerechnet. Prince Idol Joe featuring Marky Mark, Live in the Streets. Das hat Alex Christensen produziert. 1993 war es auf Platz 4 in den deutschen Charts, 31 Wochen lang, auf Platz 23 in Österreich, auf Platz 22 in der Schweiz. Und die haben danach noch einen Song gehabt, United. Der wurde dann später veröffentlicht. Den, glaube ich, kriegen wir noch auf der Bravo Hit 7 oder 8. Ist er noch mit dabei. Und da war es tatsächlich dann ein Nummer 1 Hit. Dieser Song Happy People, den kennt man auch noch, oder?
Ja, den kennt man. Ja, den hört man auch immer mal wieder. Ja. Nicht bewusst, also man macht den nicht an. Ich jedenfalls nicht. Aber der wird einem immer noch mal irgendwo angespielt, ja.
Auf jeden Fall war der Song auf Platz 4 in den deutschen Charts. Und Marky Mark damals, zusammen mit Prince Idol Joe, ja, ein sehr, sehr gut verkauftes Album. Auf der 3 ist Capella mit You Got To Let The Music. Ist ein italienisches Eurodance House- und Techno-Projekt. Das hatte in den 90ern mehr Erfolge noch, neben diesem Song. Und wurde bereits 1975 dann gegründet von einem Italiener. Name Capella bezieht sich auf die Fresken der Renaissance und die Kapellen dort. Und Capella war ein Projekt von Gianfranco Bortolotti. Der hatte erst einen Track Bauhaus Push the Beat und dann in den 90ern kam dieser Song hier You Got to Let the Music. Und das Lied ist auf einem Sample basierend von Alphaville, Sounds Like a Melody. Und was ich ganz lustig fand, You Got to Let the Music ist nochmal re-released worden 1998, 2004 und 2006. Jeweils mit Remixen. Und da haben sie gedacht, ach, da machen wir noch ein paar Mark draus. Auf Platz 3 in Deutschland, auf Platz 1 in Österreich und auf Platz 1 in der Schweiz.
Ja, haben viele gemacht. Also ja. Gerade diese großen, erfolgreichen Dance-Nummern, die wurden dann nochmal reused. 5 Jahre später, 10 Jahre später, 5 Jahre später. Und die funktionieren dann immer wieder.
Auf Platz 20 nur in Island gewesen. Da würde ich gerne mal, und da müsste ich, glaube ich, zum nächsten Mal nochmal feststellen, was 1994 und 1993 so in den isländischen Charts war.
Ob ja, es kann ja nicht 20 Jahre lang Björk gewesen sein. Also was haben die Isländer gehört in der Zeit?
Warum?
Ich glaube, sehr viel Rock und Metal, wobei das auch super klischeebeladen ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr rockig war.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht brauchte man mehr als Eurodance, um in Island erfolgreich zu sein.
Ja, spricht total für Island.
Ob DJ Bobo in Island Erfolg hatte, das ist bislang nicht übermittelt. Er ist aber allerdings auf der 4 mit Take Control. 1993 schon veröffentlicht worden, war der Nachfolgesong von Keep On Dancing auf der Dance With Me. Ist 18 Wochen in den deutschen Charts gewesen, auf Platz 12 gewesen. Und es war keine Nummer 1 Single, aber 250.000 Singles hat das dann auch nochmal verkauft. Christiane Lupp war damals die Sängerin, nachdem Emil Aykanat damals bei Keep On Dancing mitgesungen hat, hat Christiane Eiben diesen Song eingesungen, in Israel auf Platz 2 gewesen. Der nächste Song ist Jam & Spoon featuring Plavka, Right in the Night. Es war ein elektronisches Musikduo, Jam & Spoon. Es war die zweite Single von ihrem Album Tripomatic Fairy Tales 2001.
Das klingt ja, das klingt faszinierend.
Ja, die Lyrics kommen von Nosy Katzmann. Nosy Katzmann war damals ein Produzent bzw. Songwriter und der hat zum Beispiel auch Mr. Vain von Culture Beat geschrieben.
Ja, der Name wurde auch schon erwähnt.
Ja, Nosy Katzmann haben wir schon erwähnt. Der hat, glaube ich, in den 90ern für 50, 60 Songs hat er die Texte geschrieben, beziehungsweise auch die Songs geschrieben. Auf der 6 haben wir Tag Team Whom There Is, und da habe ich letztes Mal den Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, dieser Song ist nicht auf den Bravo Hits erschienen. Er ist doch auf den Bravo Hits erschienen. Tag Team waren Cecil Glenn und Steve Gibson, die das Duo gebildet haben. Platz 2 der US-amerikanischen Single Charts, Platz 15 in den deutschen Charts, und Whom There It Is ist eigentlich ein Spruch, den man Strippern hinterhergerufen hat.
Das hast du gut recherchiert.
Ja.
Das ist ohne zu wissen, dass ich wusste es nicht. Ja.
Glenn, also Cecil Glenn, war damals ein DJ, und ich zitiere da mal das amerikanische Wikipedia. Glenn was a DJ at an adult entertainment establishment during that time.
Ja, gut, dann weiß man, woher es kommt. Das hat er an dem Abend wahrscheinlich öfter gehört.
Ja, und eigentlich hieß es Fellas Where the Booty At auf Platz 15 in deutschen Charts. Vielleicht auch ein Song, der nicht unbedingt so richtig viel Zeit überlebt hat und vielleicht auch nicht mehr heute so richtig viel hinterm Ofen hervorlockt.
Ja, bitte nicht. Nein.
Auf der 7 aber wieder alte Freunde dieses kleinen Projekts, Na Bravo. Sowas hat man im Go-Park gehört in Herford.
Ja, in jeder Großraumdisco, wobei ich dem Go-Park nicht unterstellen will, dass es eine ist. Aber
doch, ist es.
Ist es. Ja, ja. Es ist so richtig, richtig Großraum.
Ja, das ist richtig Großraumdisco, ja.
Das ist auch so schön stampfig, und wenn man das Video, ich habe mir das Video jetzt tausendmal wieder angeguckt, ich fand ja die Sängerin von Culture Beat sehr charismatisch und sehr schön, und die, wie die so stoisch in diese Kamera singt und im Hintergrund geht der Tanzteufel ab, das finde ich immer noch faszinierend.
Tanya Evans heißt sie.
Ja.
Und der Song ist auf Platz 4 in den deutschen Charts gewesen, auf Platz 3 in Österreich und Platz 7 in der Schweiz. 20 Wochen war er in den Charts und ist dann auch nochmal mit einer goldenen Schallplatte ausgestattet worden. 285.000 Verkäufe. Darf ich sagen, und das völlig ohne Neid und völlig ohne in irgendeiner Weise mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, wenn du einen halbwegs okayes Talent hattest, damals Dance-Songs zu schreiben, das war eine Lizenz zum Gelddrucken.
Ich wüsste jetzt überhaupt nicht, wo dein Finger raufzeigen würde oder auf wen.
es ist Faszination.
Ja, naja, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass es dann, es gab Produzentenduos oder auch Trios, die sich dann so eingebuchtet hatten über Jahre und am Fließband produziert haben und einen riesen Reibach gemacht haben damit.
Ich meine, Mr. Vain ist 10 Millionen Mal verkauft worden.
Ja, ist unglaublich, ja.
Und Anything, die Single halt auch nochmal knapp 300.000 Mal in Deutschland. Also ich meine, da schlägst du lang hin. Culture Beat mit Anything, das war die dritte.
Heute will man denken, naja, sowas klöppel ich dir beim Frühstück zusammen, ne? So ein Lied. Aber ja klar, es war große Kunst.
Ja, es war die dritte Single von dem Album Serenity. Mr. Vain war die erste, dann Got to Get It war die zweite und Anything war die dritte, und auch die ist nochmal so richtig durch die Decke gegangen, und wie gesagt, Großraumdiscos erfreuen sich heute noch an dem Song wahrscheinlich.
Bestimmt.
Ja. Auf der 8, MC Saar and The Real McCoy, und auch da müssen wir mal reinhören. Es gab 1989 den Song, ja, Pump Up the Jam von, ich glaube, Snap.
Ja.
Und jedenfalls da haben sie...
Technotronic, oder?
Technotronic, Entschuldigung.
Ja.
Technotronic, genau. Und da gab es dann die Cover-Rap-Version von diesem Produzententrio. Olaf Jeglitzer, Frank Hassas und Jürgen Wind haben sie diese Cover-Version von Pump Up the Jam, haben sie unter MC Saar and The Real McCoy rausgebracht, und The Real McCoy ist ein, laut Wikipedia auch wieder, spezieller englischer Ausdruck und heißt so viel wie der oder das einzig Wahre. Es gibt also gar keinen McCoy.
Ah, ja.
1994 haben sie diese Single rausgebracht, und das war ein Song, der auf Platz 20 in den deutschen Charts eigentlich nur war, aber das ist zum Beispiel ein Song, wo ich finde, der hat die Zeit überlebt.
Muss ich leider auch gestehen, und ich habe auch ein bisschen gewackelt gerade beim Anhören.
Natürlich hat man da gewackelt. Natürlich bewegt sich da der Hintern. Also, MC Saar and The Real McCoy. Auf 9 ist Loft, Hold On. Ist eine deutsche Eurodance-Gruppe. Natürlich ist das wieder eine deutsche Eurodance-Gruppe. Loft steht für Live Our Father's Teaching. Es waren zwei Brüder aus Jamaika, Courtney und Richard Williams. Die haben im Jahr 1993 dieses Projekt gegründet und wurden von diversen Sängerinnen, unter anderem auch Kim Sanders, wieder unterstützt. Und diese Single Hold On war die zweite Single nach Summer Summer und hat in Deutschland den Platz 21 erreicht. In Israel, wo wir auch schon festgestellt haben, Israel war damals eine Eurodance-Hochburg, war es auf Platz 8 und in Kanada in den Dance-Charts auf Platz 2. Hold On von Loft. Auf der 10, und da sind wir wieder bei einem Klassiker. Da sind wir wirklich bei einem Klassiker. Das muss ich jetzt mal in aller Deutlichkeit sagen. Die Nummer 10 der CD 1 der Bravo Hit 6. Klassiker.
Ja. Hast du dazu getanzt? Mir war der nicht so geläufig.
Nicht? Oh, dann ist aber die Gnade der späten Geburt bei dir.
Ja. Vielleicht ganz gut in dem Fall.
Menschen in meinem Alter haben also den rechten Arm nach oben und dann immer so weg, mit der Faust dann immer so.
Oh nein, ja, ich weiß. Ne? Ah, das möchte ich mir auch nicht vorstellen.
Magic Affair ist eigentlich quasi das Nachfolgeprojekt von Mysterious Art. Also war eine Band, die Songs von Mysterious Art fortgesetzt haben. Die hat nämlich 1989 das Omen Teil 1 und das Omen Teil 2 gebracht und das war jetzt Omen Teil 3. Und es war Platz 1 in den deutschen Charts, es war erfolgreichster Dance Act, dafür hat es mal ein Echo gewonnen und sie haben 1998 dann oder bis 98 noch weitergemacht und 2009 waren sie dann nochmal in der ultimativen Chartshow und dann auch noch mit einer neuen Besetzung dann.
Ja, also haben es noch ein bisschen länger geritten.
2014 haben sie sogar noch eine neue Single aufgenommen, Hear the Voices.
Ja, als Magic Affair auch.
Ja. Omen 3 war auf Platz 1 in den deutschen Charts 25 Wochen drin. Ist ein Klassiker, wie gesagt, man schmeißt die Faust weg.
Man schmeißt die Faust weg. Ne? Das ist also der Ausdruck dafür, für diesen Tanzstil.
Ja. Bei der Nummer 11, da kommt der erste Song, wo ich gesagt, ach, das war das. Geht so 3:30.
Es ist furchtbar. Darf ich das jetzt schon? Darf ich das? Es ist furchtbar.
Das darfst du jetzt schon sagen, ja. Das ist eine alte Charleston-Melodie, also aus den 1920er Jahren. Und daraufhin ist ein oder darum ist ein so ein Dance-Beat drum gebastelt worden. Und es geht 3:30 so.
Es geht 3:30. Und das Dub mit Dub sagt schon alles. Und das ist dann einfach, das ist einfach 3:30, das dasselbe ist. Ja.
Oder vielleicht heißt es auch Dope, weil es ein niederländisches Projekt ist und Dope steht für Taufe.
Oh, da weißt du mehr, ja.
Ferry Ridderhof und Peter Ganewski haben dieses Projekt gebracht und sie haben zwei Singles gehabt. Einmal haben sie das hier gehabt, wo sie den Charleston aus den 1920er Jahren wieder verwurstet haben. Und dann haben sie nochmal einen Country Blues mit einem Song mit einem Mundharmonika Riff quasi nochmal in eine Dance-Version gepackt und das war Huckleberry Jam, aber das blieb ohne Erfolg. Auf Platz 6 in den deutschen Charts.
Und in den Niederlanden, weißt du das?
In den Niederlanden auf Platz 11 und in Island Platz 27.
Das ist ab jetzt der Maßstab, weil die Messlatte wird an Island gemessen.
Ja, der Song mag erfolgreich sein, aber was hat er in Island gebracht? Ne? Ja.
Und war in Israel erfolgreich, genau. Die beiden Länder, die machen es eigentlich.
Ja. Genau, Dub mit Dope. Das war Sydney Berlin Ragtime Band. Tja. 24/7 mit Is It Love auf der 12 ist ein niederländisches Dancefloor-Duo. Wir haben so ein bisschen die Benelux-Phase jetzt in dieser CD erreicht. Is It Love ist auf Platz 5 in den deutschen Charts gewesen und war 20 Wochen dort, hat sogar eine goldene Schallplatte bekommen. Technotronic, here we go. Technotronic, Pump Up the Jam, haben wir eben schon gesagt, war 1989. Das ist ein Song, der auf der 13 ist und ich glaube, da haben sich die Macher von den Bravo Hits damals auch gedacht, ja, der wird auf jeden Fall in die Charts gehen, ist Technotronic, das wird klappen. Denkste, ist nicht in den Charts gewesen.
Ja, war auch, ja. war auch nicht gut. Pump Up the Jam war natürlich der Überhit, aber
ja,
manche haben es dann nicht nur durch den Namen oder durchs Projekt wieder geschafft.
Ja, und das ist ja auch eine beruhigende Nachricht.
Ja.
Es reicht ja, nicht immer nur der Name.
Durchgesetzt.
Es reicht nicht immer nur der Name. Auf der 14, Max Getaway, auch ein deutsches Eurodance-Duo, ist eine Abkürzung für Maximum Ecstasy. Getaway und No More in den 93 und 94 waren die beiden großen Hits. Und Samira Besic war die Sängerin und Gary Bocco, der die Rap-Parts gebracht hat, auch wieder in diesem Ragamuffin-Style. Wer sich an eine oder zwei Ausgaben vorher erinnert, da haben wir schon mal über Ragamuffin gesprochen. Und wir haben hier mit Getaway haben wir die Platz 11 der deutschen Charts gehabt. 26 Wochen in den deutschen Charts gewesen. K7, Come Baby Come. Ich glaube, das war so ein bisschen der Vorläufer von Here Comes the Hot Stepper von Inika Mosi. Come, ja. Baby, come, baby, baby, come. Louis Ramon Sharp, der wurde durch Afrika Bambaataa inspiriert und hat sich dann gedacht, Mensch, dann mache ich daraus mal so einen Hit. Und Come, Baby, Come ist auf Platz 3 in den UK-Charts gekommen, auf Platz 18 in den Billboard-Charts und Top 30 auch in Deutschland. 2001 und 2009 wollte er es nochmal versuchen, aber hat es nicht geschafft. Und Come, Baby, Come ist in Island auf Platz 5 gegangen.
Good to know.
So, und jetzt kommen wir zu einem Song, wo ich sagen muss, ich kann nicht so richtig meine Aufregung in Worte packen. Hört es euch selber an. Was ist das für eine unglaubliche Verunglimpfung?
Da habe ich zwei Minuten drüber lachen müssen, als ich es gehört habe. Ich kannte diese Dance-Version, die als benannte Dance-Version noch nicht davon. Denn das Ausgangslied All for Love von den Musketeers ist fantastisch. Oh Gott, du bist schon wieder so ruhig.
The Musketeers, das ist die Dance-Version. Die normale Version ist ja von Sting, Rod Stewart und Bryan Adams.
Genau, aus dem Film The Musketeers.
Genau.
Ja, und das war ein toller Film, ein tolles Lied, aber diese Dance-Version ist ja schwierig.
Ich habe den Mund nicht schließen können vor Empörung. Ich kannte den Song, ich hatte ihn vergessen und ich hatte ihn gnädigerweise vergessen. Aber die Leute gehören verklagt.
Und dieses Dance-Projekt nannte sich auch The Musketeers.
The Musketeers. Von ihnen ist danach nie wieder was gehört worden. Und Gott sei Dank. Und völlig zu Recht.
Ist das irgendwo eingestiegen?
Nein, das ist nicht gechartet. Oh. Also darüber habe ich mich wirklich, ich habe mich noch nicht empört in diesem Podcast und auch nicht über Songs empört oder so. Da habe ich mich das erste Mal, und ich höre die kompletten CDs immer noch mal, weil ich sie jetzt alle hier vor Ort habe. Und ich höre sie nebenher, höre ich sie nochmal. Und da habe ich mich empört über den Song.
Ja, persönlich beleidigt.
Persönlich beleidigt, ja. Auf der 17, Deadly Sins, Come Down With Me. Und auf der 18, Kim Sanders. Und die haben wir schon in 10 oder 15 Versionen schon gehört. Kim Sanders, Tell Me That You Want Me. Die war bei Culture Beat, die war bei Captain Hollywood Project, die war bei Loft, zuletzt sogar auch noch bei Schiller und bei Carl Keaton. Und die hat eine unglaublich interessante Geschichte. Sie hat auch ein Buch geschrieben, Father, wo sie über die Misshandlungen ihres Vaters gegen sie dann schreibt. Und sie hat eine sehr, sehr interessante Biografie. Und ich kann nur empfehlen, sich mal so ein bisschen in die Biografie von Kim Sanders einzulesen. Sie ist erstens eine talentierte Sängerin und zweitens hat sie eine sehr bewegte Lebensgeschichte. Kim Sanders auf der 18. Auf der 19, Tour Unlimited, Let the Beat Control Your Body. Der war auf der No Limits war es drauf. Auf Platz 8 in den deutschen Charts, 11 in Österreich, 11 in der Schweiz. Es war die 5. Single schon von dieser No Limits von Tour Unlimited. No Limit war die erste Auskopplung, dann kam Tribal Dance, dann kam Faces, dann kam Maximum Overdrive und dann kam Let the Beat Control Your Body und dann haben sie danach die nächste Platte rausgebracht, Tour Unlimited, auf der 19. Und dann, wir haben so viele Dance-Peitschen hier gehabt und dann endet diese CD mit Katzeklo von Helge Schneider.
Ja, wer hat sich was dabei gedacht?
Das frage ich mich auch. Und da kommt so ein bisschen der DJ in mir vor. Ich werde ab Bravo Hits 14 werde ich nochmal darüber erzählen, dass ich mal als DJ auch mal gearbeitet habe. Und wenn es etwas gibt, was DJs verinnerlicht haben, die Übergänge müssen stimmen. Aber wenn du hier hörst, Too Unlimited, Let the Beat Control Your Body und dann den Übergang auf Helge Schneider Katzeklo hörst, ja.
Das ist mal eine Herausforderung.
Das ist mutig. Das ist mutig, ja.
Das ist mutig, das ist dann der Rausschmeißer.
Ja, wie stehst du zu Helge Schneider?
Durchaus positiv. Ich habe ihn mal kennenlernen dürfen und ich hatte große Angst, dass bei all der Heldenverehrung, dass das dann so kippt und dass der überhaupt nicht angenehm ist als Mensch oder als Person, die man dann so trifft. Und der war genau so, wie ich ihn mir vorgestellt habe.
Ich konnte mit seinem Humor nicht viel anfangen. Also ich war nie einer, der in seine Solo-Programme oder so reingegangen ist oder so. Und ich konnte auch nicht so richtig lachen über seine Filme. Wirklich nicht. Ist vielleicht der falsche Humoransatz bei mir oder so. Aber ich habe ihn mal Ende der 90er bei der Harald-Schmidt-Show gesehen. Da war ich vor Ort damals bei der Harald-Schmidt-Show. Und da saß er am Klavier und sollte ein Stück spielen. Und dann hat er in der Pause, in der Werbepause, hat er einfach Klavier weitergespielt. Und da habe ich festgestellt, was für ein unfassbarer Musiker der auch noch ist.
Ja, ist er. Und auch wie improvisiert. Ich habe ihn mal auf einem Jazzfestival in Hamburg gesehen, wo nur etablierte Jazzkünstler auftraten und dann Helge Schneider als so ein bisschen Zusatz- und Show-Act und der dann so Samstagabend dann nochmal auf die große Bühne sollte. Und er sollte zusammen mit Gilly Gonzales, einem Pianisten, einem kanadischen Pianisten, der in Deutschland lebt, zusammen auftreten. Die hatten sich wohl zerstritten vor dem Auftritt. Und dann gab's also im Rahmen des Festivals gab es so eine Beatboxerin, die noch nie mit Helge Schneider zusammengearbeitet hatte vorher. Und die hat kurzfristig gesagt, Mensch, wir machen was zusammen. Wir machen irgendwas, eine Show. Und dann haben die 2 Stunden auf der Bühne irgendwas zusammengeklabüstert und das war super.
Ja, also ich glaube auch, künstlerisch ist der über jeden Zweifel erhaben. Es ist nicht jedermanns Fall. Und 1994 hatte er seinen großen Durchbruch mit diesem Song Katzeklo bei Wetten, dass... Vor 16 Millionen Zuschauern an den Fernsehgeräten hat er Katzeklo aufgeführt.
Ja, was überhaupt nicht, eigentlich gar nicht ihm entspricht, wie er sich darstellt und welcher Künstler er sein will.
Nee, ich habe auch von mehreren Leuten gehört, die damals gesagt haben, ja, vorher war super und so. Ich meine, das kann man als Klischee abtun. Ich kannte ihn noch, als er auf den ganz kleinen Bühnen spielte und so. Und dass sie sich dann gesagt haben, boah, ich weiß nicht, ob ich den Weg so mitgehen möchte. Aber damals hatte er seinen großen Durchbruch. Heute ist er ja Kulturgut in Deutschland.
Ja. Das kann man so stehen lassen, ja.
Helge Schneider beendet mit Katzeklo die CD 1. Und wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die CD 2 sprechen und dann über Right Said Fred, über OMD, über Depeche Mode, über D-Ream und über Meatloaf. Darüber alles gleich. Und Jenny stellt euch diese CD vor, hier bei meinmusikpodcast.de und na Bravo.
Er war ein Nationalheld. Ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Jenny stellt uns jetzt die CD 2 vor und es fängt mit einem Klassiker an, oder?
Ja, mit einem großen Brocken im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, mit Meatloaf, den wir auch schon hatten. Das Erste, was einem dazu einfällt, ist das Video. Geht's dir auch so? Diese Kostüme, diese weiten Hemden und Westen und so ein bisschen barock gekleidet. Und dann Angelina Jolie in diesem Video. Die junge, noch unbekannte Angelina Jolie.
Ich habe diese CD damals besessen. Und ich war großer Fan damals, beziehungsweise von dieser CD. Und ich finde diesen Song, der hat halt, was mir da immer in den Sinn kommt, das ist Rockoper. Also ja. Oper mit ER. Das ist diese ganz große Geste. Das ist halt unfassbar produziert worden, diese Platte damals und auch dieser Song.
Ja, darüber hat er sich aber auch sehr definiert, über dieses Opernhafte. Das wollte er ja auch unbedingt so darstellen. Diese große Bühne, so trat er ja auch auf bei Live-Auftritten.
Ja, und er konnte, glaube ich, 4 Oktaven singen in seiner besten Zeit. Ich habe von späten Auftritten von ihm gehört, wo er es nicht mehr hinbekommen hat und da das bei Live-Konzerten eventuell so ein bisschen nicht peinlich war, aber wo man so gedacht hat, ach Mensch, ist vielleicht doch ganz gut, wenn du nicht mehr so häufig live auftrittst.
Hat er sich dann auch zu Herzen genommen.
Ja, er tritt nicht mehr auf, ne?
Ich glaube nicht.
Nein.
Ja, war vom selben Album, das du ja besaßt, auf dem auch I Would Do Anything for Love, dem großen Hit, drauf war, aber nur Platz 26 in den deutschen Charts.
Aber die Bat Out of Hell 2, das war ja damals die Nachfolge-CD von Bat Out of Hell, die in den 70ern ein Riesenerfolg war, die hat sich da auch hervorgetan durch erstens knapp 76 Minuten Länge und zweitens so viele lange Songtitel. I Would Do Anything for Love, But I Won't Do That. Life is a Lemon and I Want My Money Back. Objects in the Rearview Mirror May Appear Closer Than They Are. Und dann jetzt hier Rock'n'Roll Dreams Come Through.
Ja, das hat bei MTV den ganzen Bildschirm ausgefüllt. Ja,
absolut.
Wenn der Titel stand.
Ja, Meatloaf auf der 1, Rock'n'Roll Dreams Come Through.
Wahnsinn. Wir kommen zu einer Band, die einem jetzt erstmal überhaupt nichts sagt. D-Ream, Things Can Only Get Better. Und bevor wir da reinhören, ein kleiner Funfact zum Lied, bevor man das mal hört. Die Labour Party, die britische Labour Party, hat den Song 1997, also ein paar Jahre später, als er rauskam, für ihre dann sehr erfolgreiche Kampagne benutzt. Und in dem Song geht es darum, dass die Dinge ja eigentlich nur besser werden können, was mir als super optimistisch gewertet werden kann, aber auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Aber da hören wir mal rein. Finde ich einen ganz tollen Slogan für eine politische Kampagne. Die Dinge können eigentlich nur besser werden.
Die Dream. Und du weißt, dass dein Land nicht so richtig viel vorzuweisen hat, wenn das der Wahlsong einer der Hauptparteien ist.
Ja, aber sie waren erfolgreich. Tony Blair hat die Konservativen abgelöst nach 18 Jahren Amtszeit. Insofern völlig wirksam, das Lied. Lag vermutlich nicht an Tony Blair, sondern an diesem Song.
Ja. Peter Kanner war der Songwriter und der Sänger.
Und der Sänger, ja. Auch herrlich britisch, wenn man sich das Video mal anschaut. Also das Video an sich ist sehr 90er, sehr britisch, aber der Sänger eben auch. So also kurzer Schnitt, sieht so ein bisschen aus wie aus Trainspotting, der junge Mann.
Was ja auch nicht unbedingt immer ein Kompliment ist. Du siehst aus wie der aus Trainspotting. Oh, ich habe lange nicht geschlafen.
Ja, wird wohl mal Zeit fürs Wochenende. Ach Mensch, und jetzt kommen wir doch noch mal ein bisschen weg von guter handgemachter Musik und hören mal bei Enigma Return to Innocence rein. Ich mag ja dieses Ambient-Ethno-Angehauchte nicht so sehr, aber da habe ich wieder ein bisschen Angst, dass du sagst, gefällt mir gut, habe ich wiederentdeckt.
Auch hier muss ich sagen, ich mag die Stimme sehr gerne von dem Sänger. Es ist ja das Projekt von Michael Cretu und ich habe früher immer gedacht, es wäre Michael Cretu gewesen, der das gesungen hatte, der Mann von Sandra, aber es war Andreas Harde.
Ja.
Andreas Harde, das ist ein schöner, der brauchte dann auch einen Künstlernamen, ich weiß, ich muss jetzt mal gerade nachgucken, wie er geheißen hat. Angel X.
Ja,
hat er sich gedacht.
Passt auch in die Zeit.
Ja. Vielleicht sollte ich mich auch nochmal umbenennen. Andreas Harde ist ähnlich wie Andreas Thies.
Ja, Jenny Cretu und Andreas Harde. Ja, genau. Cretu war ja an so vielen Scheiben auch in der Zeit beteiligt. Ne? Und ich glaube, hinter Enigma steckte ja Cretu und es war anfangs nicht bekannt. Also da gab es ja, glaube ich, 2-3 Jahre, wurde das so ein bisschen verheimlicht, wer hinter Enigma steckt, hinter dem Projekt. Und dann hieß es irgendwann, das kann ja nur der Cretu sein und dann, ja.
Ja.
Dann war es der Fall.
Wenn man mich jetzt zwingen würde zu sagen, welchen Song ich besser fand, diesen Sadness Part 1 von Enigma oder hier Return to Innocence, würde ich mich allerdings auf Return to Innocence versteifen.
Ja, ich dann in dem Fall auch.
Auf der 3 Enigma, Return to Innocence. Auf der 4? Ja. Auf der 4,
ja.
Da müssen wir jetzt ein bisschen was zu sagen.
Ja, schießt völlig aus der Art erstmal, also als Lied an sich. Und zwar Oliver Grimm und Heinz Rühmann damals aus dem Film Wenn der Vater mit dem Sohne das Schlaflied Lalelu produziert von, oder nochmal neu, produziert von Cinematic.
Cinematic, Heinz Rühmann und Oliver Grimm, unser Lied, Lalilu. Es kam damals, es war so damals so eine Retrophase, dass Cinematic diesen Song rausgebracht hat. Und ja. Heinz Rühmann und Oliver Grimm, der Film ist, glaube ich, von 1966 oder so, ne?
55.
55 sogar.
Ja.
Heinz Rühmann ist, in meiner Familie, darfst du nichts gegen ihn sagen.
Ja.
Meine Mutter, und das darf ich jetzt gerade mal erzählen, meine Mutter, er ist ein Held gewesen für meine Mutter. Und ich glaube auch, dass er ein guter Schauspieler war. Und ich mochte zum Beispiel sehr, sehr gerne Es geschah am helllichten Tag. Es gibt ein Krimi mit ihm und Gerd Fröbe. Nach wie vor sehr, sehr gut guckbar. Ist ein super Film. Aber, was ja auch dann erst ein bisschen später herausgefunden worden ist, der war ja schon ein Profiteur der Nazi-Zeit damals.
Ja, ich glaube, er war nicht Parteimitglied, aber er hat sich da schon sehr durch die Zeit durchgeschlängelt und immer wieder Filme und Rollen bekommen und das auch sehr genutzt für sich.
Der hat gerade im Dritten Reich in der Zeit hat er Film um Film gedreht und hat selber dann gesagt, ich bin hier für die Unterhaltung, ich bin für die Zerstreuung zuständig und hatte einen Stein im Brett bei Josef Goebbels, hatte einen Stein im Brett bei Adolf Hitler. Er war damals, so ein Ende der 80er, Anfang der 90er, auch da um die Zeit rum, als er dann gestorben ist, Anfang der 90er, war das gar nicht so ein riesiges, großes Thema. Das wurde erst hinterher, glaube ich, ein Thema.
Ja, das wurde nochmal recht kritisch aufgearbeitet.
Ein Lied, Lalilu, nur der Mann im Mond schaut zu, ist natürlich bekannt und ich weiß nicht, warum es damals nochmal als Single rausgebracht worden ist.
Überhaupt nicht. Cinematic haben ja auch einiges von Rühmann und von Heinz Erhardt auch noch vertont. Gerade aus den 50er Jahren, aus einigen Filmen dann noch die Lieder dann nochmal in die Charts geholt in den 90er Jahren.
Ja, und Heinz Rühmann war die Nummer 4 dann. Oder war der erste Song quasi von Cinematic damals, oder?
Ja, hören wir später tatsächlich nochmal rein. Ja, das kann man schon mal verraten. Ja. Jetzt kommt wieder ein ganz großer Superstar und auch auf den Bravo-Titeln, sowohl in 1993 und auch 94 dann wieder, sehr, sehr oft vertreten, auch auf dem Cover, Janet Jackson mit Again, vom Wahnsinnsalbum Janet. Und das Lied wurde anfangs gar nicht oder sollte gar nicht veröffentlicht werden. Und das war erstmals zu hören im Abspann ihres Films Poetic Justice, in dem sie ja mit Tupac so einen Liebesfilm gedreht hat, den ich ja, weil der so unkitschig und sehr, sehr echt ist, immer noch gerne schaue. Erreichte dann aber, als es dann als Single rausgebracht wurde, doch Platz 1 der amerikanischen Billboard-Charts und ist sogar für den Oscar nominiert worden im selben Jahr. Also Riesenhit.
Wir haben schon mal darüber gesprochen, über den ersten Janet Jackson-Song damals, über den wir gesprochen haben, dass dieses Video eine unglaubliche Ästhetik besaß.
Ja.
Und auch dieses Video besaß eine unglaubliche Ästhetik. Und sie spielt es mit Gary Dorden zusammen, dieses Video. Und da dachte ich nur, Gary Dorden, du Penner, warum siehst du so gut aus?
Das habe ich mich bei ihr auch immer gefragt.
Dieses Video ist unglaublich hochwertig produziert worden und hat eine unfassbare Ästhetik.
Was nicht zuletzt an Janet Jackson selbst liegt.
Ja, absolut, absolut. Ja, auf jeden Fall. Again ist ein Song, der mir bis heute noch was sagt, beziehungsweise wo ich bis heute noch sage, ja, absolut, das ist ein Song, der überlebt hat.
Ja, ist auch für mich bis heute verknüpft mit diesem sehr, sehr guten Film.
Bester Song bei den Oscars damals übrigens Streets of Philadelphia von Bruce Springsteen geworden.
Da ist man nicht böse drüber.
Nee, da ist man nicht böse drüber.
Jetzt kommen wir zu Altbekannten, zu den Fantastischen Vier, die wahrscheinlich auch öfter mal wieder auftauchen werden. Mit Tag am Meer kennt man auch noch das Lied vom Album Die vierte Dimension. War, glaube ich, nicht so erfolgreich wie das Vorgängeralbum Vier gewinnt und das Folgealbum Lauschgift. Aber der Song war auch nur Platz 67 in den Charts. Aber dennoch vertreten, Fanta 4. Als nächstes Bitty McLean, Here I Stand. Über Bitty McLean hatten wir schon gesprochen, richtig?
Genau, über den haben wir schon gesprochen in der letzten Ausgabe. Das war der, wo wir gesagt haben, er versucht es bis heute und hat bis heute keine Charts mehr.
Auch nur Nummer 10 in Großbritannien, in seiner Heimat, das Lied. Bitty McLean war später Teil der Band UB40, über die wir gleich auch noch sprechen werden. Jetzt, eine Band, die ja für mich fast so unantastbar wie DJ Bobo ist, Right Said Fred mit Hands Up.
Aber nicht so unantastbar wie Hathaway, oder?
Hathaway steht ganz oben drüber, so. Aber DJ Bobo, bei Hathaway schäme ich mich auch nicht. Bei DJ Bobo und Right Said Fred spielt eine gewisse Scham mit, aber das weckt meinen Beschützerinstinkt.
Du hast einen Beschützerinstinkt für Right Said Fred?
Das möchte ich so stehen lassen.
Hands up for lovers. Ja, ja.
Das Lied ist, das muss man wirklich sagen, das kann nix.
Das kann nichts, ne? Das
kann nichts.
Nee.
Das also eine Stelle im Text lautet einfach nur Sex, 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 Sex. Und das ist, um mal vorzugreifen, nicht der schlimmste Text von der Bravo Hit 6.
Ja, es war relativ austauschbar und man kann ihnen nicht vorhalten, dass sie die größten Songwriter waren.
Nein, sie haben ja meist auch gecovert.
Ja.
Ich glaube, das war einer der Hits, die sie auch selber geschrieben oder was auch immer das bedeutet in dem Fall haben.
Hat Snoop Doggy Dogg seine Songs selbst geschrieben?
Da bin ich mir nicht sicher. Anfangs vielleicht, aber das war natürlich, der war ja nun genial mit Dr. Dre zusammen und Snoop Doggy Dogg, also als nächstes Lied auf der Bravo Hits, mit What's My Name war ja die erste Solo-Single von Snoop, aber auch wieder von Dr. Dre produziert.
Ist Snoop Doggy Dogg damit berühmt geworden in Deutschland?
Ja, also war Platz 20 in Deutschland, was für die Art von Rap-Musik, die ja schon sehr, das war ja kein Spaß-Rap oder das war ja auch nicht sowas wie Vanilla Ice oder so. Also für diese Schwere der Rap-Musik war Platz 20 in Deutschland schon relativ hoch eingestiegen, ja.
Ja, weil
war der erste Hit, ja.
Ich kann mich erinnern, dass ich Mitte der 90er von Snoop Dogg dann auch Notizen nahm und ich habe schon mal erwähnt hier, dass ich mit Hip-Hop bzw. Rap, West Coast, East Coast überhaupt nichts am Hut habe oder hatte. Aber ich weiß, dass ich damals Mitte der 90er auf ihn aufmerksam wurde und auch wie er spricht und dass er ja eine quasi eigene Sprache entwickelt hat und so weiter, dass er mit der Zeit dann ja auch nicht die Karikatur seiner selbst wurde, aber dass er mit der Zeit wurde er lustiger, beziehungsweise habe ich ihn mit mehr Humor nehmen können. Am Anfang habe ich gedacht, wer ist das? Was ist das für einer?
Ja. Ja gut, aber nach 20 Jahren Karriere, glaube ich, hat er auch schon eine recht ironische Sichtweise auf sich und seine Karriere entwickelt. Das macht man dann, glaube ich, auch mit ab einem gewissen Alter.
Das glaube ich auch.
Ja. Das glaub ich auch. Ja. Einer der größten in dem Genre, ganz klar. Ja, jetzt kommen wir zu UB40. Genau, haben wir gerade schon kurz erwähnt. UB40, Bring Me Your Cup, ist keine große Ohrwurmnummer. Habe ich gehört und sofort wieder vergessen.
Ja, ist es nicht. Hatten damals ein Album rausgebracht, wo ja I Can't Help Falling in Love drauf ist. Das ist ja auch da drauf, Bring Me Your Cup. Und das war ja damals zum Film Sliver, der auch das war ja damals so ein bisschen quasi ein Film aus dem gleichen Holz geschnitzt wie Basic Instinct. Und Sliver, da gehörte dann dieser Song mit dazu und Bring Me Your Cup war auf der Platte drauf. Der ist nicht so richtig durchgegangen. Und UB40, ich weiß noch, dass immer gesagt wurde, das ist weißer Reggae. Ich konnte damit nie so richtig viel anfangen, aber die haben immer so bei mir nicht einen Platz im Herzen gehabt, aber ich habe immer mit relativ viel Wohlwollen auf diese Band geguckt. Ich kann gar nicht sagen, warum.
Ja, ich glaube, ich kann dir sagen, warum. Das geht mir ähnlich. Das waren hochanständige Männer, Musiker, und die haben sich so ein bisschen dem Thema der Verlorenen, also gerade auch so in den 90ern in England, da gab es ja einige recht raue Städte, Stadtteile und Gegenden, ne, wo das Geld nicht so floss. Die haben sich ja auch, UB40 haben sich ja auch nach dem Formular zum Antrag auf Arbeitslosenversicherung benannt, dem Unemployment Benefit Form 40. Und das sagt eben schon, also die haben sich sehr mit sozialer Struktur und so weiter befasst, auch in ihren Texten, was man nicht auf Anhieb hört. Aber, ja. Ich finde auch sehr spannend und auch sehr englisch übrigens, den Fun Fact, dass laut Wikipedia die Band ihre ersten Instrumente von dem Schmerzensgeld bezahlt haben, dass der Sänger nach einer Kneipenprügelei zugesprochen bekam.
Also Englisch, da geht's nun wirklich nicht.
Wirklich gar nicht, ja.
Schön sich in der Kneipe gewämst und daraus eine Weltkarriere gemacht. Das ist nicht schlecht.
Ja, das ist wirklich nicht schlecht. Es fällt jetzt einem ganz schwer, den Turn zu machen von englischer Kneipenprügelei zu einer anmutigen italienischen Sängerin, nämlich Laura Pausini, die hier mit dem Lied Non C'è vertreten ist. Schöne, sanfte Popnummer. Kannte ich nicht. Kanntest du die?
Ich kannte Laura Pausini, ich kannte Non C'è nicht. Ich muss das mir nochmal anhören. Wir hören es nachher auch nochmal. Ich habe nur mit Schrecken festgestellt, wie unglaublich erfolgreich Laura Pausini ist.
Unglaublich, bis heute. Die hat mit den letzten 7 Alben, also bis zuletzt noch, die letzten 7 Alben, in Italien hat sie es auf Platz 1 geschafft und war im letzten Jahr noch für den Golden Globe und den Oscar nominiert.
Damit habe ich nicht gerechnet. Du hast ja immer mal wieder so Dinge, wo du sagst, oh, damit habe ich nicht gerechnet. Dieser Fact hat mir die Schuhe ausgezogen, gebe ich offen zu, wie erfolgreich die ist und war.
Auch immer noch, ja. Also ein hier so gar nicht angekommen, aber in ihrer Heimat in Italien ein ja Superstar.
Ja, und Gianna Nannini wird hier heute noch gespielt.
Ja, das, das ist kultureller Austausch.
Ja, absolut. Laura Pausini, übererfolgreiche Künstlerin.
Also mit ja, wir haben die Scorpions, ihr habt Laura Pausini. Ja, genau. Nächste Single auf der Bravo Hits CD 2, OMD mit Everyday. Über das Lied, das können wir nur kurz anreißen, über das Lied sagte der Frontmann Andy McCluskey im Nachhinein, das war leider nicht unsere beste Single und das will ich so stehen lassen.
Das lassen wir einfach so stehen. Wenn Andy McCluskey das sagt, dann haben wir nichts ja hinzuzufügen.
Ja. In das nächste Lied hören wir mal rein, Wooden Heart, sagte mir überhaupt nichts vorher, mit We Belong Together.
Es ist ein absoluter Ohrwurm. Mich diese Woche erwischt, wie ich das gepfiffen habe. Weil ich habe ja reingehört in beide CDs. Ich habe beim Einkaufen ist mir dieser Song nicht aus dem Ohr gegangen.
Ja, ist ähnlich wie mit Matu bei dir.
Ja, ja. Ich kann aber sagen, dass es nicht mein Guilty Pleasure ist.
Gott sei Dank. Da müssen wir nicht nochmal reinhören. Nein. Mir sagt es nichts, aber vielen von uns oder von euch sagt es vielleicht was als Titelmelodie der ARD-Serie Nicht von schlechten Eltern. Vielleicht bin ich ein Küken, mir sagt's nichts mehr.
Aber die Serie Nicht von schlechten Eltern, die sagt mir noch was.
Ja.
Das ist hier mit der Tatortkommissarin Lösen gewesen damals.
Ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Ja.
Ja.
Haben nie ein Album rausgebracht, Wooden Heart.
Vielleicht auch ganz gut so. Aber jetzt weiß ich wieder, woher ich das kenne.
Von der Serie.
Sabine Postel und Ulrich Pleitgen. Patrick Bach war auch damals mit dabei und Tina Ruhland. Ne? Hardy Krüger Junior hat mitgespielt, unter anderem auch.
Ne? Ja, kommen wir direkt wieder ins Schwärmen. Warum war Hardy Krüger Junior nicht in den Bravo-Ottos vertreten als bestaussehender Schauspieler?
Das weiß ich gar nicht. Vielleicht war der noch am Anfang seiner Karriere. Er war auch schon 25 damals, aber das ist eine Frage, die könnte man wirklich nochmal stellen.
Er war schon 25 damals.
Ja, er könnte ja mit dabei sein. Vielleicht war er noch nicht berühmt genug. Andreas Elsholz hat es geschafft mit Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Hardy Krüger nicht.
Ja, wobei in dem Fall auch absolut zu Recht. Ja. Ja. So, jetzt kommen wir wieder zu altbekannten Freunden. Mr. Big mit Nothing But Love. Ich persönlich finde, dass wir Mr. Big mittlerweile genug Raum in unserem Unsinns-Podcast gegeben haben. Lied ist eine Zumutung.
Finde ich auch.
Findest du auch? Danke. Ja. Das hören wir auch später noch. Ja, kann man auch schon mal sagen.
Ach, Stefan Massimo hatten wir beim letzten Mal schon.
Ja, Stefan Massimo mit Fever. Und auch da muss ich leider wieder sagen, das Lied findet man nicht mehr im Internet. Das findet man nicht auf YouTube, nicht auf Spotify und berechtigterweise, muss man sagen.
Wir hatten ihn, letztes Mal hatten wir ihn schon vorgestellt, als er die C&A-Melodie damals gebracht hat und dass er ein großer Schreiber noch von Filmmusiken ist, unter anderem auch für Tatort und so. Aber diesen Song, den musste ich Jenny per WhatsApp noch mitschicken.
Genau, ja.
Damit
da gab es eine Tonspur. Den hast du mir, von der Bravo Hits, die du ja händisch, die du besitzt, den du abgespielt hast für mich.
Ja.
Sonst findet man den nicht mehr. Der hat, Massimo hat 20 Jahre lang ausschließlich Filmmusik komponiert, bis zuletzt. Mhm. Und man kennt ihn natürlich vor allem aus Filmen wie Die Wanderhure, Die Rache der Wanderhure und Das Vermächtnis der Wanderhure. Ja. Auch da hat er zu beigetragen.
Natürlich. Wer weiß es nicht.
Jetzt kommen wir zu einer besseren Band, endlich. Zu Inspiral Carpets mit Saturn V. Aber in dem Fall als Paul van Dyk. Ich musste mich tatsächlich belesen, ob man Paul van Dyk oder Dyk sagt. Man sagt wohl Dyk.
Ich hätte Paul van Dyk gesagt.
Ich habe auch immer Paul van Dyk gesagt. Ist wohl falsch. Vielleicht schreibt uns bitte, welche Aussprache richtig ist.
Schreibt's in die Kommis.
Schreibt's in die Kommis, ja. Paul van Dyk, wo man denkt, vermutlich Niederländer. Nein, in Eisenhüttenstadt geboren.
Und dann darf man ihn nicht Paul van Dyk nennen.
Richtig. Aber die Inspiral Carpets und überhaupt diese Zusammenstellung, also diese beiden, also dieser DJ, der ja eher so ein bisschen dem Trance-Bereich, im Trance-Bereich verbucht war, dass der also etwas remixt von den Inspiral Carpets, die ja mit diesen Manchester-Sound geprägt haben in Manchester und Vorreiter von Bands wie zum Beispiel Oasis waren. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, so schlecht finde ich den nicht. Und der wächst der Song wächst, den habe ich jetzt ein paar Mal gehört, der wächst mit einem. Also auch dieser Remix ist so schlecht nicht und irgendwie passend zu dem Lied.
Also ich konnte mit dem Remix nicht so richtig was anfangen. Mich hat allerdings die Zusammenstellung der letzten drei Songs ein bisschen überrascht auf dieser CD. Das war relativ viel Mainstream-Pop und so weiter. Und jetzt kommen wir in eine Phase dieser CD, wo dann auch die nächsten drei Songs, wo ich gedacht habe, wow, das ist dann ja schon eher, also Depeche Mode ist jetzt gleich, ist dann auch Mainstream, aber ist dann halt über jeden Zweifel erhaben. Nationalgalerie kommen wir dann gleich noch hin. Das hat mich überrascht mit Inspiral Carpets, Depeche Mode, Nationalgalerie in dieser Folge. Das habe ich ganz gerne gehört, in diesen drei Stücken hintereinander.
Genau, ja, das wären wohl auch die drei und die sind auch folgerichtig hintereinander. Die drei, wie ich sagen würde, würde ich heute noch immer wieder hören. Ja, Inspiral Carpets. Jetzt kommen wir nämlich zu Depeche Mode, genau. In Your Room war vergleichsweise nicht so erfolgreich wie die anderen Auskopplungen. Ja, war nicht die beste Scheibe, aber die Depeche Mode kann man ja auch nichts übel nehmen.
Ich müsste jetzt wieder lange pausieren, weil erstens Songs of Faith and Devotion ist, das habe ich schon mal gesagt hier, ja, ist meine absolute Lieblingsplatte von Depeche Mode. Und zweitens In Your Room, es muss jetzt nicht der Sephir-Mix sein, der hier drauf war, es kann das normale Stück sein, ist wahrscheinlich mein All-Time-Favorite-Stück von Depeche Mode.
Oh wow, das ist wirklich, ja, okay. Ja. Damit haust du mich jetzt um.
Das tut mir leid. Aber ja. ich mochte immer, also das zieht sich durch ganz viele Bands durch, die ich gerne höre. Ich mochte immer diese schweren, getragenen Songs, die Wall of Sound hatten und die, wo Kraft hinter war, die mochte ich immer mit am meisten. Und deswegen, das hier ist wahrscheinlich mein All-Time-Lieblingssong von Depeche Mode.
Ja, ah ja. Ich habe, überrascht mich tatsächlich mit Depeche Mode oder mit die Lieder, die ich von Depeche Mode kenne oder kennengelernt habe als Kind über meine Eltern oder meine Mutter ja auch, da habe ich natürlich die Texte zu der Zeit nicht verstanden und auch die Schwere der Musik nicht, aber die waren oft schon im ersten Moment melancholisch und die gingen ins Herz ohne Umwege direkt und irgendwas haben die angesprochen, was so auf einer melancholischen Ebene war. Und da gab es ja sehr, sehr, sehr viele Stücke von Depeche Mode, für die das zutraf. Für In Your Room jetzt zum Beispiel nicht. Da war nichts, das hat für mich keinen zweiten Boden. Aber es war auch nicht meine Zeit. Vielleicht verbindest du damit was. Ich möchte es nur aus dir rauslocken.
Nein, ich verbinde damit gar nicht so viel. Aber ich war wie gesagt, damals sehr, sehr überrascht von dieser Platte, von Songs of Faith and Devotion. Und habe dann gedacht, als ich den Song das erste Mal gehört habe, wow, das ist ein Brecher. Und dann musste ich den laut hören, den Song. Und es war wirklich ein ganz, ganz toller Song. Und deswegen, ich verbinde nur Gutes mit diesem Song.
Schön, das ist doch auch schön, was Musik so macht. Ich kurzer Fact noch zur Chartplatzierung. Auf Platz 24 in Deutschland, in UK, in Großbritannien, auf Platz 8, was ungewöhnlich war, weil die Depeche Mode mit ihren Singles in Deutschland viel höhere Chartplatzierungen erreicht hatten als in Großbritannien in den meisten Fällen.
Vielleicht
in dem Fall was andersrum.
Vielleicht waren die Leute damals noch erschrocken von der Wandlung von Dave Gahan. Vielleicht.
Ich nicht. Genau, hatten wir auch, oder hattest du gerade schon kurz erwähnt, Nationalgalerie, auch etwas mit dem Lied Evelyn, auch etwas, was wir heute noch hören, glaube ich, beide. Hören wir mal kurz rein. Tolles Lied.
Toller Song. Wirklich, ja. Wirklich toller Song. Ich höre, Nationalgalerie gab es ja nicht so lange. Ich höre Nils Frevert, den Sänger von Nationalgalerie, höre ich bis heute. Ich habe alle Platten von Nils Frevert.
Ja, ich nicht. Aber ist natürlich ein bekannter Name und ich kenne einige Sachen, aber ich habe mit der Hamburger Schule so ein bisschen abgeschlossen, aber verstehe, was du meinst, ja. Ist auch sehr erfolgreich als Künstler, Solokünstler.
Ja, und ich bin ein großer, großer Nils Frevert-Fan und auch dieser Song hat sich sehr in mein Herz gespielt und den mochte ich damals schon, den mochte ich heute und mag ich heute noch.
Ja, ich habe zur Nationalgalerie habe ich eine Begrifflichkeit gelesen, relativ unpeinlicher Deutschrock, und das beschreibt es ganz gut.
Ja, darauf kann ich mich einigen. Wenn ja. Nationalgalerie ein unpeinlicher deutscher Rock ist oder ein Deutschrock ist, was ist Scorpions?
Ah, Scorpions, das, also da fällt es mir wirklich schwer, in Ekstase zu verfallen jetzt. Aber die Scorpions sind ja, und das haben wir nun schon bei der Bravo-Otto-Wahl, was ja schon festgestellt, sind immerhin drittbeste Band im Hard and Heavy, in der Hard and Heavy-Kategorie. Und die wurden damals unironisch gehört und sehr gemocht. Und die bringen seit 72 Alben raus, sind immer noch auf Tour. Die machen sogar nächstes Jahr 6 Konzerte in Las Vegas. Das ist unglaublich. Partners in Crime, in dem Fall das Lied.
Sie waren auf Platz, wo waren sie bei der Bravo Otto Wahl? Auf Platz 3 oder 4?
3 der Hard and Heavy Kategorie.
Genau, und bei der enttäuschendsten Band waren sie auf Platz 4.
Ja, richtig, siehst du. Und das ist eben, da scheinen sich die Geister. Also die Scorpions haben ja auch bis heute auch eine riesen Fangemeinschaft, die ja nicht nur aus Mirko Slomka und dem Altkanzler besteht. Aber wenn man sich die YouTube-Videos anschaut, da sind dann so hunderte, tausende Kommentare wie Scorpions Forever und Best Band in the World mit sehr vielen Ausrufezeichen. Die haben eine riesen Fanbase. Ja. Und der Wikipedia-Eintrag von den Scorpions ist länger als die Bibel. Da muss man richtig lange, lange, lange runterscrollen.
Ich möchte noch einen Podcast über die Scorpions beziehungsweise über den Song Wind of Change empfehlen. Der heißt auch Wind of Change, wo es darum geht, ob Wind of Change, der Song damals von der CIA geschrieben worden ist, um den Fall der Mauer beziehungsweise den Fall des Eisernen Vorhangs zu beschleunigen.
Finde ich eine total steile These.
Ist ein wirklich hörenswerter Podcast. Möchte ich empfehlen. Wir haben ihn in den Shownotes hinterlegt.
Ja, wir haben so tolle Twitter-LeserInnen und tolles Feedback auf allen Kanälen, aber vor allem auch auf Twitter. Und da kommen solche schönen Sachen bei rum.
Partners in Crime von Scorpions, das war einer der beiden Bonustracks. Und einen haben wir noch.
Wir haben noch einen und jetzt beenden wir die relativ harmlos begonnene Bravo 6 mit einem der größten Rockstars, darf ich das so sagen, der letzten 50 Jahre. Chris Rea mit Don't Turn Away. War nicht sein bekanntestes Lied, war glaube ich auch gar keine Single-Auskopplung, aber es taucht in den veröffentlichten Singles auf.
Chris Rea, er ist ja relativ früh dann auch für Weihnachten nach Hause gefahren.
Ja.
Auch ein Künstler, dem ich immer mit sehr viel Wohlwollen begegnet bin. Driving Home for Christmas zum Beispiel finde ich bis heute einen meiner Lieblings-Weihnachtssongs, gebe ich ganz offen zu. Ist gerade 70 geworden und es ist sehr still um ihn geworden zuletzt. Aber ich weiß auch gar nicht warum. Ich hatte Mitte der 90er hatte ich noch seine Platte Auberge. Auberge, von 91, die hatte ich noch. Und die Platte mochte ich ganz, ganz lange und der hat auch ein relativ unpeinliches Leben eigentlich immer geführt.
Ja, keine Skandale, verheiratet, Kinder, hat auch seinen Töchtern, glaube ich, ne, jeweils Lieder gewidmet, also alles recht sympathisch.
2016 hat er einen Schlaganfall.
Ja, genau, der hat eine recht lange medizinische Krankheitsgeschichte. Ja.
Chris Rea, Don't Turn Away. Damit wurde die CD 20 abgeschlossen. Das ist die erste CD der Bravo Hits, die 40 Songs hatte. Wir werden nochmal in späteren Ausgaben mit 42 Songs erleben, Bravo Hits. Das war bislang die längste CD. Und weil sie so lang war und weil sie so viele Songs hatte, hat sie auch viele gut gealterte und schlecht gealterte Songs. Und darüber sprechen wir gleich hier bei meinmusikpodcast.de und na Bravo.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Bravo Hit 6, 4.3.94 erschienen und wir gehen zu unseren Awards, die wir jedes Mal verteilen und ich glaube auch, dass wir dieses Mal so ein bisschen Diskussionspotenzial haben, weil wir werden natürlich als erstes über die gut gealterten, unserer Meinung nach gut gealterten Songs sprechen, die ihr dann bei uns auf der Spotify-Playlist dann auch hören könnt. Wir haben auch die Spotify-Playlist, den Link dazu haben wir dann in den Shownotes mit drin und erstmal kommen wir zu Jennys gut gealterten Songs. Jackson.
Ich habe mitgesungen gerade und hatte ein bisschen Angst, dass wenn du jetzt abdrehst, dass man mich noch hört.
Und auch so die Hand auf dem Herz und so, ne?
Hatte ich. Keine Lüge. Während du die Faust in der Luft weggedrückt hast, habe ich die Hand am Herzen.
Ich habe die bei Jam & Spoon gehabt, bei Ride in the Night. Das ist so ein Song, der mich überrascht hat bei deinen bestgealterten Songs. Jam & Spoon, Ride in the Night.
Hat dich überrascht, ja. Da siehst du Konfliktpotenzial?
Nein, kein Konfliktpotenzial, aber ich bin darüber gegangen, einfach so, bei der Vorstellung, das war der fünfte Song auf der ersten CD, den fand ich relativ nichtssagend.
Ja, ich habe von jeder CD bisher immer ein Lied noch mitgenommen, das ich vergessen hatte und sich das jetzt wieder in meinen Alltag so reinspielt. Und bei Jam & Spoon ist das der Fall.
Jam & Spoon, Ride in the Night, Janet Jackson again. Also, wenn wir unseren Kuschelrock-Ableger noch machen, dann wird er natürlich auch irgendwann dabei sein. Und Ace of Base, The Sign, ich glaube, da brauchen wir keine Diskussion führen.
Nein, bitte nicht.
Nein, wird auch nicht. Das ist der Song wird bis heute im Radio gespielt und ist bis heute meiner Meinung nach auch nicht nervig. Die gut gealterten Songs von Jenny. Meine gut gealterten Songs sind diese hier.
Hast du was gewollt? Hast du Angst zu beginnen? Doch jetzt ist alles anders, denn wir sind mittendrin. Es dreht sich nur um uns und es ist nichts wie bisher. Und es macht uns zu Brüdern mit dem Tag am Meer.
Ich gebe zu, ich bin hier ein bisschen, habe mich hier auf die sichere Seite begeben.
Hast du. Nationalgalerie hätte ich auch gern genommen, aber ich wusste, dass du es nimmst.
Ja, nein, also Nationalgalerie, wie gesagt, darauf lasse ich nichts kommen und ich lasse auf Nils Frevert nichts kommen. Und das ist für mich nach wie vor ein richtig, richtig guter Song. Depeche Mode haben wir eben auch schon drüber gesprochen, aber ich wusste, dass ich dich mit Tag am Meer überraschen würde.
Überraschen, mindestens überraschen, vielleicht sogar schockieren. Hörst du das, wenn du so einen Ausflug zum Tegernsee machst, hörst du das im Auto?
Also in der Mangelung eines Autos höre ich das nicht, aber das ist, ich gebe offen zu, das ist einer der Songs, die ich am liebsten höre von den Fantastischen Vier. Ich hatte einen Freund von mir, der ist dann irgendwann nach Stuttgart gezogen, so in die Ecke, auch so von Dings, und der war empört über die zweite Platte, über Lauschgift von den Fanta Vier, weil der mochte die da und so weiter, und er sagte, das ist voll zur Kiffermucke geworden. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, Jungs, Dann raucht einfach ein bisschen weiter, weil die Musik, damit komme ich super klar. Und das ist bis heute einer der beliebteren Songs dann auch auf Konzerten von den Fantastischen Vier.
Ja, das ist so schön unstressig.
Ich mag den Song unglaublich gerne.
Das haben wir so rausgehört jetzt.
Habe ich das deutlich genug gemacht, ja?
Sag mir, aber ja, tatsächlich eine Überraschung.
Nee, also sie haben ja dann auch noch, du hast es schon drüber gesprochen, sie haben 96 dann ja auch hier mit Sie ist weg und so ihren Überhit dann gehabt. Aber den Song, den mag ich bis heute, alles in Ordnung, finde ich super. Wenn es gut gealterte Songs gibt, die ihr bei uns auf der Spotify-Playlist hören könnt, dann gibt es auch schlecht gealterte Songs unserer Meinung nach. Die hört ihr nicht auf der Spotify-Playlist. Bitte zwingt uns nicht dazu, die auch noch anzulegen. Das sind Jennys schlecht gealterte Songs.
Nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen. Drum schlaf auch du.
Hey yo, here we go von Technotronic.
Hey yo, here we go. Das ist so fatal, wenn man Technotronic, hey yo, wenn es anfängt zu spielen, denkt man geil, Pump Up the Jam geht los und man möchte so stampfen und dann kommt das bei rum.
Das ist wirklich nicht gut gealtert, ne?
Überhaupt nicht, das erklärt sich von selbst. Es gehört sowas von auf die schlechtesten gealterte Liste.
Ja.
Ja.
Ja, auch, wir haben auch schon drüber gesprochen, Mr. Big, nothing but love can last forever. Da wäre ich schon aggro. Wenn solche dahingerotzten Lyrics dann auch noch dabei sind.
Ja, echt so nebenbei geschrieben, ne?
Ja.
So mit einer Hand, ja.
Ja.
Komm, lass rausbringen jetzt den Quatsch. Die Leute wollen uns. Und wir haben immer noch Bravo Starschnitt. Also komm, solange das geht, können wir so einen Schrott rausbringen, ja.
Ja, ja. Und was hat das als drittes noch?
Heinz Rühmann,
genau.
Also als Schlaflied für Kinder, Entschuldigung. Ich würde mir das als erwachsene Frau abends nicht im Dunkeln anhören wollen, da bekomme ich Angst, das macht mir Angst, das Lied. Und da stelle ich mir so ein Sofa vor bei so älteren Damen zu Hause, wo dann so ganz viele Käthe-Kruse-Puppen auf dem Sofa sitzen,
ja,
und eine angucken. Man kommt ins Zimmer und da gucken einen so Puppenaugen an. Das ist für mich das Lied.
Und die leuchten auf einmal im Dunkeln, ne?
Ja, genau.
Ja, also ist ein Song, den man, glaube ich, wirklich nicht mehr so richtig braucht, der damals aber so ein bisschen in die Zeit passte, weil der ist rauf und runter auf Viva und auf MTV gelaufen damals. Jennys schlecht gealterte Songs. Ich habe auch drei schlecht gealterte Songs, meiner Meinung nach. We belong together, together every day. We belong together, together night. Laura Pausini, Non C'è. Bei der Vorbereitung habe ich gedacht, warum ist die Frau so unfassbar erfolgreich? Es kann nicht an diesem Song liegen.
Es muss ein anderer gewesen sein.
Es muss ein anderer gewesen sein. Und den Song fand ich jetzt relativ belanglos. Deswegen habe ich ihn in die nicht gut gealterten Songs reingebracht. Aber sie wird mir eine lange Nase drehen und sagen, Mensch, Andreas, das ist mir völlig egal. Ich bin nach wie vor so unglaublich erfolgreich. Und das soll sie auch sein. Und das ist ja auch, und das ist sicherlich auch verdient, aber nicht mit diesem Song. Dann The Musketeers mit All for Love, da haben wir schon drüber gesprochen. Und Wooden Heart, We Belong Together. Und jetzt gerade eben beim zweiten Mal hören, habe ich gedacht, aha, da ist Sabine Postel, die an den Zaun geht und sich die Zeitung bringen lässt und noch eine gute Laune macht im Vorspann von Nicht von schlechten Eltern. Da habe ich es wiedererkannt.
Doch nicht mehr so schlecht.
Doch. Ja. Der Song ist so 0815 Pop, wie es 0815 Pop nur geben kann.
Total.
Ja, das sind unsere gut und unsere schlecht gealterten Songs. Wir haben allerdings auch Guilty Pleasures. Und die Guilty Pleasures, die wollen wir euch auch nicht vorenthalten. Das ist Jennys Guilty Pleasure. Satisfied. You really were the glaube, ich brauche das nicht unbedingt im Paul van Dyk, van Dijk, wie auch immer heißt, Mix.
Naja, ich auch. Ich bin da auch in Zweikampf mit mir gegangen. Ich schon. Ich brauch's nicht, aber ich ja erwische mich dabei oder ich weiß jetzt schon, dass ich das wieder öfter hören werde. Also ist es ein astreines Guilty Pleasure. Nichts, was man gerne zugibt. Also Inspiral Carpets, ja, aber diesen Paul van Dyk Dijk Remix, nein. Es ist catchy, es ist irgendwie gut und es sind jetzt Inspiral Carpets, die ich lange nicht gehört habe. Insofern, warum denn nicht?
Ja, warum denn nicht? Und wie gesagt, also den Paul van Dyk Remix brauche ich nicht, aber Inspiral Carpets, das ist in Ordnung, das ist diese Manchester-Szene da aus Großbritannien gewesen, quasi dann die Vorgänger von Oasis. Ich glaube, Noel Gallagher war ja auch Roadie bei Inspiral Carpets. Ja. Und ja, das passt schon, wie der Bayer sagen würde. Und ich hab Jenny nicht vorher informiert, was mein Guilty Pleasure ist, und sie musste raten und sie hat gesagt, eine von diesen dreien. Und es ist einer von diesen drei geworden. Mein Guilty Pleasure auf dieser CD.
Du alter Romantiker.
Ich weiß gar nicht, ob es mit Romantik zu tun hat, aber in diesem Fall ist es so, dass ich diese Platte damals sehr häufig gehört habe und heute denke, ach, vielleicht war es dann auch ein bisschen zu viel, aber ich mag diese ganz große Geste. Ich habe es eben schon erwähnt, ich mag diesen Wall of Sound, diese Klangteppich über Klangteppich, Gitarre über Gitarre und dann diese große Stimme, es mag ich eigentlich ganz gerne. Und deswegen habe ich gedacht, als ich das wieder gehört habe, ich habe seit 10 oder 15 Jahren kein Meatloaf mehr gehört, aber als ich diesen Song wieder gehört habe, habe ich gedacht, ach, schon ganz okay, das passt schon. Und deswegen ist es mein Guilty Pleasure, Meatloaf, Rock'n'Roll Dreams Come Through. Ja, ich kann mich nicht so richtig dagegen wehren.
Es ist auch ein Meatloaf ist auch ein klassisches Guilty Pleasure.
Ja.
Das ist, wenn man an einen Guilty Pleasure denkt, denkt man an Meatloaf.
Ja, und das ist auch dieses, man singt es mit und man hat die Faust dann auch wieder geballt und so. Und das ist, da möchte ich einmal die Geschichte erzählen. Es gab früher in der Musikbox, und jetzt endlich mal wieder über die Musikbox zu erzählen, es gab den Sonntag. Der Sonntag, der wurde so für Oldies gebracht, also alles, was so Ende der 80er, 70er und so weiter gebracht worden ist. Das war sonntags immer. Da war ich mit einem Freund von mir, war ich immer da. Erst haben wir geflippert, dann sind wir reingegangen. Und dann war auf der Tanzfläche meistens noch nichts los, 9:30 oder so sonntags. Und dann hat der, wenn der DJ Hunger hatte, hatte er gerne mal die kompletten 25 Minuten von Autobahn, von Kraftwerk gespielt. Und wenn das aus war und er mit seiner Pizza noch nicht fertig war, dann hat er gerne nochmal von Meatloaf so ein 10-Minuten-Stück hinterher gesetzt. Und dann war meistens so einer, vielleicht mal zwei Leute auf der Tanzfläche und haben dann Ausdruckstanz gemacht, auch zu diesen ganz großen Songs. Und da habe ich eine ganz gute Erinnerung dran.
Du warst Teil davon.
Nein. Ich war zwar Tänzer, aber niemals alleine auf der Tanzfläche. Dafür war ich zu groß, zu auffällig. Das würde ich niemals machen. Ich bin immer der am Rand gewesen, der getanzt hat.
Klasse. Irgendwann finden wir Fotos und die kommen dann auf den Instagram-Account.
Ja, genau. Ah, unsere Guilty Pleasures. Wäre das ein Festival, auf das, bei dem wir Karten verkaufen würden?
Ja.
Wer ist der Headliner? Also die Depeche Mode wahrscheinlich, ne?
Ja, die Depeche Mode. Es gibt ja wieder zwei Bühnen, mindestens zwei Bühnen. Eine Tanzbühne, wo so richtig, wo zwei Tage abgeraved wird und eben die Conventional-Bühne. Und da müssten die Depeche Mode eigentlich Headliner sein.
Die Depeche Mode an dem einen Tag und am anderen Tag Janet Jackson.
Ja, habe ich auch gedacht, Janet Jackson vielleicht. Aber wo bringt man da? Also man hat Dance, man hat aber auch die ganz großen Superstars. Chris Rea könnte vielleicht auch Headliner sein. Wo tritt Helge Schneider mit auf? Oder nimmt er sich dann einfach jemanden und improvisiert?
Das frage ich mich auch. Oder brauchen wir dafür noch ein kleines Zelt, wo Helge Schneider dann erst eine Lesung abhält und dann noch zwei, dreimal auftritt?
Ja, einfach so ein Quatschzelt, wo ja. Er machen kann, was er will.
Ja, wo vielleicht noch andere Kleinkünstler noch dabei sind. Auf jeden Fall, Helge Schneider, er sticht ein bisschen hervor. Aber wenn wir das jetzt haben, wenn wir zwei Bühnen haben, auf der einen, also Freitag, Samstag zum Beispiel Janet Jackson an dem einen Tag, am anderen Tag Depeche Mode, vor Janet Jackson ist Snoop Doggy Dogg.
Ja.
Und vielleicht davor noch die Fantastischen Vier.
Super, zum Einheizen.
Und vor der Depeche Mode ist Meatloaf mit dabei.
Und Chris Rea.
Und Chris Rea, ja. Und Mr. Big noch am späten Nachmittag. Die müssen wir irgendwie immer mit unterbringen. Die müssen wir durchziehen.
Mr. Big, ja, aber Mr. Big so um 16 Uhr und dann so ab 17:30 dann kommen erst die meisten Leute an die Bühne.
Ja, ja. UB40 ist auch auf der conventional Bühne, ne?
Ja.
Ja. Und auf der Dance-Bühne sind Culture Beat und Headliner, Tour Unlimited vielleicht.
DJ Bobo.
Ah, da haben wir schon einige. Tour Unlimited auf jeden Fall müsste relativ spät noch mit dabei sein.
Ja, stell dir vor, nachts um 2 zu Tour Unlimited tanzen. Es sind immer noch 30 Grad. Oh, schön. Ja.
Haben wir noch Platz für ein Late-Night-Special von Enigma?
Boah, wer würde da hingehen? Würdest du hingehen?
Das weiß ich nicht. Wenn mir jemand vors Zelt gekotzt hat vielleicht.
Ja, komm, jetzt ist auch egal. Gehen wir zu Enigma und Whitehead. Die gucken uns auch noch an.
Die haben eine Kollabo gemacht.
Ja, genau. Oder Right Said Fred haben mal wieder ein Lied gecovert und diesmal von Enigma.
Ja, genau.
Nicht von ABBA, von Enigma.
Und jetzt treten sie gemeinsam auf. Also, ein Festival könnten wir uns tatsächlich doch mal ganz gut vorstellen und ihr seht dann ja auch das Festivalplakat bei uns auf dem Instagram-Account. Hier kommt Bravo, das ist unser Instagram-Account, auch in den Shownotes mit verlinkt. Und weil wir beim letzten Mal so viel Spaß dran hatten, sind wir auch nochmal durch die Lyrics gegangen hier. Und deine Lieblingslyrics aus dieser Bravo Hit 6?
Also best Lyrics, glaube ich, brauchen wir nicht streiten. Chris Rea, Don't Turn Away, das ist wirklich ein schönes Lied. Aber viel, viel spannender und spaßiger finde ich eigentlich die schlechtesten Lyrics. Und das schwankt so zwischen Scorpions, Partners in Crime, das ist schon ganz schön wild. Aber ich habe mich tatsächlich für Omen 3 von Magic Affair entschieden. Das ist, da geht es folgendermaßen, darf ich es mal vorlesen?
Bitte.
Do what you want, but think about the omen. A vision in your mind will lead your way. Go where you want, but don't forget the omen. A light at your side will show you where. Omen, oh, oh. Was ist das Omen?
Das weiß ich nicht. Und vielleicht soll es dann auch im Verborgenen bleiben.
Richtig, ja. Irgendwas, was dich anzieht, was dich leitet, was dir den Weg bereitet. Ja. Das Omen. Ja. Kann ich nichts mit anfangen.
Ich hatte diesen Text tatsächlich auch erst. Und dann habe ich gedacht, ach, vielleicht hast du noch einen anderen. Und dann bin ich auf dieses Juwel gekommen. Ich lese einfach nur vor. Party people, yeah, tag team music in full effect. That's me, DC, the brain supreme, and my man, Steve Rowland. We're kicking the flow, and it goes a little something like this. Whoomp, there it is, hit me. Whoomp, there it is, whoomp, there it is, whoomp, there it is.
Schön, wenn du das so vorliest. Finde ich besser als das eigentliche Lied.
Ja, vielleicht sollten wir auch nochmal so eine kleine Rubrik machen, wo wir auf Instagram einfach Songtexte vorlesen.
Ja, bitte.
In einer Gedichtversion. Ja, das unsere quasi Lieblings-Songtexte nochmal. Das war es eigentlich schon wieder mit der neuen Bravo-Hits. Das war es schon wieder. Wir werden immer länger mit unseren...
Ich bin richtig, ja, immer länger. Wir sind richtig ausgebrannt. Das war sehr viel. Das war teilweise auch richtig gut, oder?
Ja. Ich fand, diese CD war sehr abwechslungsreich. Es waren einige wirklich unterirdische dabei. Und jetzt hier nochmal mein persönlicher Hate auf die Musketeers mit All for Love und der Dance-Version.
Das kann ich noch nicht so richtig verarbeiten gerade.
Nee, das kann ich auch noch nicht so richtig verarbeiten. Wir hoffen, ihr habt es verarbeitet und wir hoffen, das hat euch mal wieder gefallen, was wir hier in den letzten anderthalb Stunden fabriziert haben. Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Gerne auch Weiterempfehlungen und folgt uns unbedingt unserem Instagram-Account, weil kaum jemand kann das besser als Jenny, diesen Instagram-Account. Und ansonsten gibt es in 2 Wochen wieder die neue Bravo Hits, dann zur Bravo Hits 7. Und auch da sind wieder Kracher drauf und ja, wir freuen uns jetzt schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, das hat großen Spaß gemacht.
1992. Ein Mythos wird geboren. Na Bravo. Der Podcast zu den Bravo-Hits auf meinmusikpodcast.de.
Viel Spaß auf der Reise
mit Jenny Wu und Andreas Thies.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.